Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine neue Woche und deswegen natürlich auch höchste Zeit für einen neuen Podcast Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder als VRM-Chefredakteur mit dem windschnittigsten, ausdauerndsten und vielleicht noch nicht braungebranntesten Politikwissenschaftler Deutschlands sprechen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte.
Ja, herzlich willkommen. Interessante, geheimnisvolle Einführung. Das muss jetzt aufgelöst werden.
Ja, wir haben ja letzte Woche schon angedeutet und ich bin Ihnen auch immer noch zutiefst Dank verpflichtet, dass Sie quasi gerade inmitten in Ihrem Mallorca-Urlaub, den Sie auf einem Rennrad verbringen, sich Zeit dafür nehmen, um mit uns eine ganz besondere Folge, Herr Korte, zu teilen, wie Sie vielleicht auf dem Schirm haben, vielleicht aber auch nicht.
Ja, so eine Form von Selbstkasteiung. Wenn man da so Berge hochfährt mit sich alleine. Wir machen das seit fast 20 Jahren in der Gruppe. Und das ist natürlich schon viele einsame Phasen, aber viele Phasen, die man eben auch gemeinsam fährt. Aber jeder akzeptiert das Tempo des anderen und man sammelt sich dann oben und unten. Die anderen sind alle Verlierer, die lieben auch die Falllinie runter. Das ist mir zu riskant. Da bremse ich dann doch schon mal einmal mehr als die. Aber wir treffen uns dann immer wieder. Aber das ist halt bei dem Sport wirklich interessant. Diese Selbstdisziplin, die man da einbringen muss, sich selbst zu quälen, so einen Berg rauf zu fahren.
Wer bremst, hat Angst, habe ich mal gelernt.
Ja, verstehe ich zu, habe ich kein Problem. So ein typischer Deutscher, der einfach ängstlicher ist. Die Politiker haben ja auch Angst, manchmal vor anderen Politikern, aber auch vor allen Dingen vor den nächsten Wahlen, haben Angst vor den Wählern, riskieren deshalb sehr wenig. Also dieser Angstkult ist sehr ausgebreitet. Und man braucht schon Leute, die sich davon frei machen. Und das wäre in diesen Tagen ja auch wichtig, um zu originellen, innovativen, kreativen, vielleicht auch experimentellen Entscheidungen zu kommen, was wir ja eigentlich auch erwarten bei Koalitionsverhandlungen.
Bevor wir auf die Koalitionsverhandlungen, die ja auf der Hand liegen, als Thema zu sprechen kommen, wollte ich nur noch platzieren, dass ich mich zum einen fast daran erinnert gefühlt habe, wenn ich jetzt zu Ihnen nach Mallorca schalte, dass ich ein Wetten-Das-Charakter hatte, das ja auch regelmäßig aus Mallorca gesendet wurde, ohne dass ich uns zwei jetzt mit Wetten das und erst recht mit Thomas Gottschalk verknüpfen möchte oder vergleichen möchte. Aber Herr Korte, das ist heute unsere 25. Folge und zwar 25 in Serie. Wir feiern quasi ein Jubiläum. Sie hätten deswegen nicht extra in Urlaub fahren müssen.
Das ist ja Wahnsinn. Also da hätte ich jetzt aber noch mehr erwartet praktisch, wenn das jetzt schon vorbereitet ist, dass da noch was Besonderes kommt. Aber vielleicht wird ja noch was übermittelt hier ans Hotel. Das wird ja in irgendeiner Weise das noch besonders würdigen. Weil der Verweis auf Gottschalk, das ist ja Ladenhüter. Wir sind ja moderner drauf.
Ich weiß halt nicht, ob ich dem rasenden Politikwissenschaftler schnell genug einen Präsent hinterhergeschickt bekomme.
Ja, so schnell bin ich halt nicht. Die Gruppe ist schnell, die zieht mich nur mit, das ist das Gute.
Die also, Gruppe ist nur so schnell, wie ihr langsamstes
mitnimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt, insofern. Habe ich aber auch besondere Geschichten, weil ich natürlich mehr wahrnehme von der Umwelt. Ich sehe ja mehr Flora und Fauna hier. Das ist schon absolut im März extremst beeindruckend, weil das Frühjahr hier natürlich früher beginnt und weil aus der ganzen Welt die ganzen Rennradgruppen jetzt hier sind. Für mich ist das natürlich kein Anreiz, weil die einen ja permanent überholen. Aber es ist einfach interessant zu sehen, auch welche modischen Farben dies ja irgendwie in sind, wie die alle gekleidet sind und ja, wie ernsthaft die das nehmen.
War auch schon eine Farbe dabei, die Sie für den nächsten Anzug inspiriert?
Nicht wirklich, aber sehr interessant ist das ja braun, ne? Richtig braun als Trikotfarbe. Das ist ja ungewöhnlich, weil man kann das gar nicht erkennen von Weitem, was das ist und wer da kommt, aber das fällt auf.
Nee, braun müsste ich mich noch dran angewöhnen. Ja. Vielleicht bin ich aber auch in einem Politik-Podcast zu sehr mit dieser Farbenlehre dann in irgendeiner Ecke verbunden.
Genau, das sollten wir lieber nicht anziehen.
Deswegen gucken wir lieber nach Schwarz und Rot, Herr Korte, und zwar in einer ganz spannenden Phase, weil die Arbeitsgruppen innerhalb der Koalitionsverhandlungen ja bis Anfang dieser Woche ihre Textvorschläge für einen Koalitionsvertrag vorlegen müssen und danach übernimmt die kleinere Steuerungsgruppe. Und wie man so hört, gibt es da bisher, also wäre ja komisch, wenn es keine Diskussionen gibt, aber es gibt wohl in manchen Gruppen erhebliche Diskussionen.
Das System kann nicht wirklich zielführend sein für das, was in komplexen Gesellschaften notwendig wäre. Denn immer mehr vom Immergleichen, was dort produziert wird, ist ja kein Ausweg. wenn ich Arbeitsgruppen gegenübersetze, dann noch sehr speziell arbeitsteilig aus diesen drei Parteien zusammengesetzt, dann kommt nicht wirklich etwas heraus, was kontextualisiert größer wird, sondern alles wird im Prinzip kleiner. Und jeder setzt auch darauf, dass diese 19er-Gruppe danach die Probleme, die es gibt, in der Uneinigkeit dann löst. Ich finde das Verfahren nicht wirklich modern unter den Voraussetzungen, wie man moderne Führung organisieren könnte.
Das heißt, wie würde denn aus Ihrer Sicht, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen und Sie hatten das ja auch schon mal angedeutet, dass für Sie kleinere Koalitionsverträge oder vielleicht mit Zwischenzielen versehene Koalitionsverträge einen Sinn sein könnten. Wie würden denn aus Ihrer Sicht zielführende Koalitionsverhandlungen aussehen?
Ja, und der dann einen Mechanismus enthält, wie man an dem Problem, was dann neu auftaucht, eben auch gemeinsam wieder Gespräche initiiert. So ein Mechanismus, auf den kann man sich ja auch verständigen. Der Ausgangspunkt wäre ja erstmal eine Priorisierung der vier Hauptziele. Und wie kann man diese vier Hauptziele dann erreichen? Die Priorisierung ist das, was aber bisher aus dem Sondierungspapier ja auch nicht hervorging. Das ist das Konfliktträchtigste. Aber darauf müsste sich eine gemeinsame Koalition verständigen. Und da braucht man, glaube ich, nicht diese 16 Arbeitsgruppen, sondern da reicht eine vertrauensvolle Gruppe, eine kleine Gruppe der Parteivorsitzenden mit anderen dabei, die etwas ausarbeiten. Und sie bräuchten natürlich das Mandat, dass die anderen das dann auch mittragen, also Vertrauen in die Leitung haben, die dann etwas Besonderes priorisiert. Das wäre mein Ausgangspunkt. Und von so Priorisierung kann man eben sehr viel dann ableiten. Also eine Priorisierung könnte ja sein, Daseinsvorsorge wieder herstellen, im Sinne eines funktionierenden Staates mit der Infrastruktur. Wie macht man das? An welchen Pilotbeispielen kann man das zeigen, dass das gelingt? Und wenn man sich priorisiert auf die Frage von Wettbewerbsfähigkeit, sollte die Wirtschaft wieder haben, welche Punkte führen konkret zur Wettbewerbsfähigkeit? Also diese, man kann nicht alles gleich behandeln, aber wenn man sich auf bestimmte wenige Punkte bezieht, geht das. Und ich finde im Moment auch absolut hilfreich diesen Zwischenbericht der Arbeitsgruppe, die um die Staatsreform sich ja gekümmert hat, die beim Bundespräsidenten angesiedelt ist. Das sind so, glaube ich, so 100 Seiten mittlerweile als Zwischenbericht. Da kann man vieles eins zu eins übernehmen. Und zwar ist hier eben auch der Zugang nicht in Kleinstdetails, sondern da werden auch Mechanismen beschrieben, wie man bei dem Thema Digitalisierung oder Bürokratisierung Auswege finden kann, ohne dass es nur immer Wortgeklauber ist.
Bisher war ja das, was die Kollegen der FAZ geschrieben haben, aus der Arbeitsgruppe Haushalt, Finanzen und Steuern. Da war es wohl so, dass die hier in Rheinland-Pfalz ja auch bestens bekannte Finanzministerin Doris Ahnen einen Vorschlag vorgestellt hat zur Abschaffung des Eheklassensplittings, weil Ahnen gesagt hat, das sei ja kein Wunder, dass deshalb Frauen in extrem schlecht bezahlten Jobs gehalten werden würden. Und ihre CSU-Kollegin Mechthilde Wittmann reagierte laut dem Bericht erbost und fragte wohl an, ob sie Frauen wirklich für so blöd halte, woraufhin die SPD-Verhandlungsgruppe wohl laut FAZ geschlossen den Raum verlassen hat und erst anderthalb Stunden später wiedergekommen ist.
Ja, schlechtes Zeichen, dass das öffentlich geworden ist. Weil, ja. Das ist das schlechteste Zeichen, weil das war ja nicht nur so vereinbart, dass es nicht öffentlich werden soll, sondern das ist diese Misstrauenskultur. Nein, wenn man priorisiert, was man erreichen kann, man kann nicht alles erreichen, aber 3-4 Ziele kann man erreichen. Wie geht man das konkret an? Und dann praktisch die Perspektive zu wechseln, ein Thema kontextualisieren, also größer machen. Das konnte Robert Habeck vor allen Dingen am besten. Nicht das kleine Problem, sondern er hat dann die ganze Welt integriert, oft dann zu groß. Aber das hilft dazu. Auch ein Ortswechsel hilft auch, um so ein strategisches Profil zu erarbeiten. Ich würde mich weder ins Adenauerhaus, noch ins Willy-Brandt-Haus, noch irgendwie in das Löbe-Haus dazwischen setzen, können auch ins Ausland fahren, was auch immer. Diese Gruppe, die praktisch aus einer anderen Perspektive strategisch handlungsfähig wird, nur wenn sie originelle Ideen einbringt, die man ja auch international einsammeln kann. Aber die klassische Herangehensweise, dass jeder nur seine Position einbringt und man hofft darauf, dass daraus irgendetwas sich entwickelt, kann nur darin enden, kleinste gemeinsame Nenner zu beschreiben. Aber das ist leider der Mechanismus, so wie wir große Koalitionen in Deutschland kennengelernt haben. Das bringt aber keine Lösung. Das bringt nur Befriedung zwischen den Parteien.
Wir klingen gar nicht mehr so optimistisch jetzt mit Blick auf den ja erst kommenden Koalitionsvertrag, wenn ich mir das so anhöre.
Ja, das täuscht aber. Sie müssen die Zwischentöne hören. Das können Sie doch eigentlich als Chefredakteur dazwischen alles hören und lesen. Das ist doch eigentlich ist ein Teil der Berufsbezeichnung von Chefredakteuren, dass sie auch das uneigentliche Sprechen auch mit aufgreifen können. Nee, ich glaube, die Initiative kann jetzt von dieser 19er Gruppe, die aus meiner Sicht zu groß ist, gelingen, wenn man hier ein anderes Führungsverständnis einbringt. Und da habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, zumal der Druck von außen ja auch ziemlich groß ist, das, was rauskommen soll. Und der Überraschungseffekt, der bereits gelungen ist mit diesen Milliarden, die freigesetzt worden sind und wir in Bestform erlebt haben, wie die politische Mitte zusammenarbeitet, so wie ich es ja auch seit Wochen sage, wahrscheinlich 25 Mal, dass das funktioniert und uns von anderen europäischen Ländern unterscheidet, haben wir ja gesehen. Diese Umarmungsdemokratie, 2/3 Mehrheiten, Bundestag und Bundesrat nach Wahlen. Wo gibt es denn das? Und daraus kann man eigentlich fulminant was machen, wenn diese Mitte sich darauf verständigt, was sie auch selbst vorhat.
Und am Ende wird es dann so sein, dass ein paar Punkte wieder rauskrümeln, die in der Elefantenrunde, sage ich jetzt mal, also spätestens zwischen Klingbeil und Merz, geklärt werden müssen. Und die beiden stehen ja auch schon, wie Sie beschrieben haben, unter einem gewissen Druck. Das eine ist ja der Öffentlichkeit oder der Wähler, wo wir jetzt in Umfragen auch schon merken, dass zumindest ein gewisser Teil der Wähler Merz seine Kehrtwende vielleicht doch etwas übler genommen hat, als wir es denken würden. Und der zweite ist natürlich parteiintern, wo es ja jetzt sowohl bei SPD als auch bei CDU gegenseitig schon Stimmen gibt, dass der jeweils andere Koalitionspartner sich in Punkten durchsetzt, die eigentlich nicht verhandelbar gewesen seien. Also könnte man als Sandwich-Position bezeichnen, die beiden versuchen, aus verschiedenen Richtungen dann recht zu machen.
Ja, vielleicht muss man einfach herangehen und sagen, wie kann ich die jeweiligen Parteigremien wirklich überraschen? Mit welchem Ergebnis könnte ich sie so überraschen, dass sie in Schnappatmung geradezu geraten und nicht dadurch, dass man verrechnet, wem ist jetzt was zuzuordnen. Das ist doch, welche große neue Idee kann man implementieren, die zu Überraschungen in all den Lagern führt. Das ist doch eigentlich, danach muss man suchen, die als Ausweg sich anbietet, um Probleme zu lösen. Das wäre was.
Und als erste Personalie jetzt in der kommenden Woche wird ja Julia Blöcken als Bundestagspräsidentin gewählt.
Ja, immer gut für Rheinland-Pfalz, ne? Immer gut für Rheinland-Pfalz, gut für VRM.
Für Rheinland-Pfalz, ja.
Genau, insofern muss man das kann man dann auch berichten, dass Personen aus dem Bereich in der Bundespolitik eine große Rolle spielen. Das ist sicherlich für die Region kein Nachteil. Da wird jetzt viel aufgearbeitet, was sie historisch falsch gemacht hat, wo sie sich mit anderen Parteien angelegt hat oder mit der Öffentlichkeit oder mit Interessenverbänden. Das ist immer interessant. Absolut normal und absolut erwartbar. Diejenigen, die sie vorgeschlagen haben, werden das schon eingepreist haben, dass da jetzt nichts wirklich zusätzlich Neues auftaucht. Aber die Erwartungshaltung ist ja riesig bei der ganz großen, doppelt gestärkten AfD, eine ganz, ganz starke, souveräne, parlamentserfahrene Präsidentin zu installieren, die nicht nur Geschäftsordnungen kennt, sondern die den richtigen Ton trifft. Das ist ganz wichtig, um die Diskurshoheit im Parlament auch zentral gewinnen zu lassen am Ende. Das ist eine Kunst. Und das, was in dem Punkt für sie spricht, dass sie eine sehr, sehr, sehr erfahrene Parlamentarierin ist, sowohl im Mainzer Landtag eben als auch im Bundestag. Insofern müsste sie eigentlich auf alle Situationen durch ihr Mandat vorbereitet sein.
Der Spiegel hat Frau Klöckner ja mal als begnadete Selbstdarstellerin tituliert.
Also ich habe sie sehr viel erlebt bei Bundesparteitagen. Da war sie immer das Liebling der Bundesparteitage bei der CDU. Ich war viel bei der CDU und bei der SPD für ZDF und Phoenix dabei. Das war wirklich auffallend. Es gibt so einzelne Akteure, egal was sie sagen, egal wenn sie auf die Bühne gehen, immer Riesenresonanz haben. Und das hat Frau Klöckner in der CDU gehabt und hat sie immer noch. Mit dem Fund konnte sie auch wirklich wuchern. Das ist ihre verlässliche, solide, ja, politische Rückhalt, den sie innerparteilich hat. Und mit diesem Selbstbewusstsein geht sie daran. Dieses innerparteiliche Rückhalt hatte sie aus unserer Sicht ja nie so vollständig in Rheinland-Pfalz, aber auf der Bundesebene hatte sie das.
Dann blicken wir noch einmal kurz der Korte, bevor wir zum Ende kommen und ich Ihren Urlaub gar nicht zu lange unterbrechen wollte für diese Woche nach Rheinland-Pfalz. Da haben wir nämlich tatsächlich bei der FDP eine nicht ganz einfache Situation rund um Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt, die sich ja für den Landesvorsitz auch bewerben möchte, nachdem Volker Wissing bekanntlich die Partei verlassen hat und jetzt durch auch den tragischen Tod von Herbert Mertin und dem Ausstieg von Wissing offensichtlich ein Machtvakuum entstanden ist, weil es auch innerhalb der Partei große Kritik an Daniela Schmidt gibt und es wohl so ist, dass auch der geschäftsführende Vorstand der FDP, der sich ja bisher auch noch nicht auf einen Nachfolger für Mertin oder eine Nachfolgerin einigen konnte als Justizminister, gar nicht mehr so viel miteinander spricht, also in Namen zum Beispiel Philipp Fairness und Daniela Schmidt, herauskommt jetzt ein veritabler Machtkampf, ein Jahr vor der Landtagswahl in der derzeitigen Situation der FDP plus noch der Gedanke, dass Daniela Schmidt ja nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag ja als rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin quasi die ranghöchste FDP-Politikerin Deutschlands ist.
Ja.
Alles gar keine so einfache Gemengelage, oder?
Also die Erwartungshaltung an die sogenannte gute Ampel ist sehr groß. So hat der Ministerpräsident sie ja bezeichnet, dass sie gemeinsam Entscheidungen herbeiführt und Guerilla-Governance, sondern Good-Governance umsetzt. Das kann ja auch weiterhin sein. Bisher ist die Regierung ja auch entscheidungsfähig. Ist die Frage, wie weit die FDP die eigene Ministerin noch weiter mandatiert, um eben auch Autorität zu haben, um Entscheidungen durchzuführen. Das im Moment deutet nicht so darauf hin. Das schwächt natürlich insgesamt dann eine Landesregierung und nach der Wahl ist vor der Wahl. Alles guckt jetzt bereits auf Stuttgart, auf Mainz. Im kommenden Frühjahr ist das sicherlich ein Startnachteil, um sich schon Gedanken zu machen, wie man mobilisiert für die kommende Landtagswahl. Aber ich finde es absolut interessant zu sehen, wie eben so ein Machtparallelogramm sich aus einzelnen Personen eben auch zusammensetzt. Und wenn dann einzelne Personen rausfallen, aus welchen Gründen auch immer, dass die Macht konzentriert so nicht mehr vorhanden ist, sie verändert sich. Und wer greift dann zu, neue Machtstrukturen aufzubauen? Das ist ja im freien Fall im Moment offenbar zu beobachten. Und wir wissen nicht wirksam, wie es am Ende ausgeht. Das formale Argument, was Sie genannt haben, ist natürlich richtig, dass man guckt, welche Landesregierungen haben überhaupt noch FDP dabei. Wir haben es ja jetzt gemerkt bei der Abstimmung im Bundesrat am Freitag. Die FDP-Länder haben sich ja enthalten. Gibt es eben nicht mehr viele, die von Ministerrang da sind. Das sind eigentlich traditionell die Bundesländer, die für die Aufbauarbeit im Bund auch verantwortlich sind, auf die man dann blickt und die auch eben Ausstrahlung haben sollte für bundespolitische Themen. Insofern ist diese Startkonstellation sehr schwierig für die Bundes-FDP als auch eben für die Landes-FDP.
Es war ja auch tatsächlich innerhalb der FDP ein kleiner Stresstest Richtung dieser Abstimmung im Bundestag, weil Daniela Schmidt sich erst nicht so entschlossen geäußert hat, sich dem zu enthalten, sondern eher, und ich glaube, das war dann der Tatsache geschuldet, je nachdem, wie Bayern abgestimmt hätte, wenn man noch das Gefühl gehabt hätte, es ginge um jede Stimme, dass natürlich auch in Rheinland-Pfalz bei dieser Abstimmung von Schweizer wahrscheinlich der Druck gestiegen wäre, wenn man tatsächlich jede Stimme gebraucht hätte. Und Schmidt dann so wirkte, als würde sie da mitgehen. Das hat natürlich die FDP auch völlig getriggert in Rheinland-Pfalz, dass die da dann mitgegangen wäre. Am Ende war dann die Enthaltung zu verschmerzen, weil die Stimme ja nicht mehr benötigt wurde.
Das stimmt, aber es ist schon vor den Wählern schwer zu erklären. Klar, mit reiner Dogmatik, so wie es Dettner ja auch gemacht hat, als letzter Hüter der Verfassung. So kann man das machen, aber so kennt man natürlich diese Wirtschaftsministerin eigentlich nicht, die doch da pragmatischer ist, weil gerade die Wirtschaftsminister sollten großes Interesse haben daran, dass auch noch zusätzliches Geld ins Land kommt, mit dem man auch was wirtschaftspolitisch gestalten kann. Und darauf setzen ja alle Länder jetzt, nachdem das gemeinsam vereinbart worden ist. Insofern ist es etwas schwer, finde ich, auch gegenüber den Wählern zu erklären, wie man als Wirtschaftsminister sich dem nicht zustimmend gezeigt hat, sondern eher auf die reine Lehre gesetzt hat, dass Schulden einfach schlecht sind angesichts der Situation, wie das die Schuldenbremse auch definiert.
Aber ich finde tatsächlich immer den Gedanken interessant, den Sie angesprochen haben mit diesem Machtkonstrukt oder der Metrik, wie sich sowas zusammensetzt, weil der erste Bruch war ja, wie ich vorhin gesagt habe, das Ausscheiden von Volker Wissing, nicht nur als Minister, sondern damaliger Landesvorsitzender. Und offensichtlich hat auch eine große Rolle gespielt, auch wenn er in der Öffentlichkeit als langjähriger Justizminister nicht so präsent war, aber der Tod von Herbert Mertin, der wahrscheinlich im Hintergrund einfach als sehr erfahrener und ruhiger Politiker dort die Reihen geschlossen und geordnet hat, dass das so zwei Faktoren sind, die da tatsächlich gerade im Moment eine Menge aufbrechen lassen.
Ja, wer spricht mit wem? Wer ruft wen an? Wer thematisiert ein Problem als erstes? Wer sitzt auch neben wem? Wer hört auf wen, wenn er sich meldet? Das sind ja so Mechanismen, die, wenn man sie gut beobachtet, wirkmächtig werden können. Es ist viel mehr als Ritual. Es ist so eine verlässliche Stütze, die so eine Machtaura zeigt in Parteigremien. Und wenn dann so entscheidende Akteure eben nicht mehr dabei sind, dann ist es vollkommen offen, wer mit wem wann wie telefoniert hat und wer sich neben wen sitzt. Das ist super wichtig, weil es Vertrauen, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit fundamental verändert, die von einzelnen Personen eigentlich besetzt waren. Und in dieser Dramatik so ein ganz wichtiger Akteur wie Wissing für die FDP in Rheinland-Pfalz über Jahre war und auch Mertin. Das ist ganz schwer, erstmal inhaltlich zu verkraften, aber eben auch machtpolitisch zu verkraften. Insofern ist das absolut erwartbar, was sich da jetzt spektakulär gerade abspielt.
Haben Sie auch schon erwartbar einen Ausblick, wie es ausgehen könnte, oder wäre das
Nein,
wiederum nur Spekulation?
nein. An diesen Spekulationen beteiligen sich Chefredakteure. Davon
Eben.
leben sie ja und da so füllen sie auch ihre Zeitung mit
Ja.
Mutmaßungen, mit Geraune,
Mit
mit
Einordnung und Analyse.
Ja, wenn es gut läuft, durchaus. Das ist klar, musst du jetzt sagen, aber so dazwischen natürlich auch mit
Meinung.
bisschen, ja, mit Erlebnishandel, ne? Ein bisschen Erlebniseffekte, die auch ein bisschen Push- und Pull-Faktoren, so ein bisschen noch rühren in der Krise. Ja, das kann auch sein, dass VRM da auch aktiv wird.
Ja, das Vorteil ist ja in unserem Beruf, wenn man einfach gerne mit Menschen spricht, dann sprechen ja manchmal auch Leute gerne mit einem. Und wenn es dann, wie gerade bei der FDP, so viel zu erzählen gibt, dann hört man auch so viel und schon kann man auch so viel schreiben, Herr Korte.
Das stimmt, aber zum Beispiel, was Sie vorhin aus der FAZ zitiert haben, ein seriöser Journalist hätte das ja am besten gar nicht geschrieben, weil jeder muss ja als Bürger auch Interesse haben, dass diese Koalitionsverhandlungen gut laufen. Und wenn vereinbart war, nichts dringt nach draußen, dann sollte man einfach auch die Klappe halten. Insofern wird die Maschinerie auch bedient, beflügelt, stimuliert von den Journalisten.
Ja, aber das ist ja fast schon der Korte eine Täter-Opfer-Umkehr, weil derjenige, der aus dieser Runde heraus dem Journalisten was sagt, hat ja ein Sendungsinteresse und dann kann ja der Journalist nicht, wenn sich das ja auch ereignet hat, er schreibt ja dann nur das, was geschehen ist, quasi dagegen stellen und sagen, also mir wurde es jetzt bewusst mitgeteilt und es ist passiert und trotzdem thematisiere ich es nicht. Ich bin bei Ihnen, man hat eine Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber und muss gucken, dass man da, wie man das darstellt, um eventuell dann auch diese Koalition nicht in falsches Licht zu rücken.
Ja.
Aber das wegzulassen, was sich ja tatsächlich ereignet hat.
Tja, tatsächlich ereignet. Sehr interessante Formulierung. Ne? Ist ein Faktum, eine Person, die das gesagt hat. Also ich hoffe sehr für den Journalisten und die Journalistin, dass es mindestens zwei, drei verschiedene Quellen dazu gab, dass nicht nur einer oder eine das dann so sagt. Ne? Das ist ja die Medienmündigkeit, die wir beschrieben haben, also faktenorientierte Mündigkeit. Das setze ich ja bei Ihnen voraus.
Deswegen ja auch Qualitätsmedien und die Verlässlichkeit, dass bei gewissen Medien das dann stimmt, was da steht und sie deswegen dann auch eine Berechtigung haben, dass man für deren Inhalte Geld bezahlt.
Stimmt,
Das
das stimmt.
unterscheidet uns im Idealfall von dem, was man so in der Social Media Blase alles sonst zu lesen bekommt.
Das stimmt. Also, das ist am Ende unseres Podcasts heute, muss ich Ihnen einfach mal zustimmen. Es bleibt die Ausnahme.
Jetzt habe ich 25 Folgen gebraucht, Herr Korte, um am Ende der 25. Folge Sie zur ersten Zustimmung zu bewegen. Ich fühle mich geehrt und sehr glücklich.
Ja, gut, aber nicht drauf ausruhen.
Ich habe jetzt ein Fernziel für Folge 50 dann.
Ja, okay.
Herr Korte, vielen lieben Dank, dass Sie unser Jubiläum mit mir an dieser Stelle aus Mallorca herausgefeiert haben und Ihren Urlaub für eine knappe halbe Stunde unterbrochen haben. Das freut mich sehr.
Ja,
Ich
sehr
wünsche
gerne.
weiterhin auf dem Rennrad keinen Hals- und Beinbruch, sondern alles Gute. Passen Sie auf die Autos auf, lassen Sie sich fleißig überholen.
Ja.
Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder in alter Gesundheit.
Genau.
Selbe Stelle, selbe Welle.
Genau. Ganz klassisch. Alles
Besten
klar.
Dank Ihnen, besten Dank unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und Ihnen eine gute Woche. Bis zum nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss.
Ja, ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.